Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernhard Frank und ich darf Ihnen heute was zum Nano-Server vorstellen. Eigentlich hätte ich ja mit einem leeren Raum gerechnet, weil Parallelveranstaltung Ben Armstrong ist schwer zu toppen, aber ich freue mich natürlich für das, dass Sie hier sind. Was mache ich? Ich bin bei der Microsoft Partner Technical Strategist in der Hosting-Abteilung, das heißt, es gibt bei Microsoft Deutschland eine Abteilung, die sich darum kümmert oder sehr freut, wenn Service Provider über Service Provider License Agreement, sprich SPLA, viele Windows-Lizenzen reporten. Das ist quasi das Team, in dem ich arbeite. Das Team ist hauptsächlich vertrieblich aufgestellt und ich bin einer der wenigen technischen Ressourcen, die sich quasi dieses Team leistet. So, das ist so das Level-Setting. Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist der Windows Server 2016 beziehungsweise eine besondere Darreichungsform des Windows Server 2016, nämlich der Nano-Server. Das heißt, ich bin im Hosting-Team, ich spreche mit Service-Providern und Nano-Server ist natürlich da ein Thema, das wir denken als eine Microsoft sehr stark bei dem Service-Provider ankommt. So. Wichtig zu wissen, Level Setting, es ist kein Windows Server 2016 Generalvortrag. Wir gehen jetzt nicht hier durch spezielle Rollen von Windows Server 2016, sondern wir fokussieren uns wirklich ausschließlich auf Nano Server. Okay? Und was wir in diesen 45 Minuten vielleicht schaffen oder der Versuch ist, die fünf wichtigsten Fragen meiner Meinung nach zu klären. Warum gibt es den Nano Server? Wie schaut er aus? Wie kriege ich den überhaupt? Wie baue ich mir jetzt so einen Nano Server? Wie manage ich das Ding und was kann ich damit noch machen? Ja? Wenn wir das schaffen, bin ich mehr als zufrieden. Okay? So, Nano-Server, warum? Eigentlich kann man sagen, irgendwie wegen Ihnen. Ja? Wir haben ein paar Punkte von Ihnen mitgenommen. Zum Ersten, das heißt, im Rechenzentrum Virtualisierungshosts. Auf diesen Virtualisierungshosts laufen haufenweise virtuelle Maschinen. Und was Sie eigentlich nicht haben wollen, ist, den Hypervisor ständig zu rebooten. Ja? Also ständig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Sie haben durchaus Update-Intervalle, Patch-Intervalle, die Sie hier einhalten müssen. Ja? Und da ist es äußerst unschön, also je weniger ist da in dem Punkt auf jeden Fall mehr. Ja? Nächster Punkt ist, die Server-Images sind zu groß. Das heißt, das, was auf dem Hypervisor oder auf dem nativen Blech läuft, was würden Sie sagen? Windows Server 2012 R2 komplett durchgepatcht, Stand heute. Was würden Sie sagen? Wie viel Gig ist es auf der Platte? 20, würde ich sagen, einfach so. Ja. Das heißt, es ist eigentlich kein Problem, sage ich jetzt mal, einmal 20 Gig übers Netzwerk zu schieben. Ja. Also das heißt, wenn Sie ein Bare Metal Deployment machen, 20 Gig einmal auf dem Host draufbrutzeln, kann man machen. Ja. Aber wenn Sie das jetzt 100 Mal machen, 200 Mal, 1000 Mal, weil Sie Rechenzentrumsprovider sind, ja, dann pusten Sie Ihr Netzwerk mit diesem Deployment-Traffic voll. Also die Netzwerkbandbreite, ja, ist ein Punkt, wo Sie, den Sie eigentlich lieber Ihren Nutzern, ja, den VMs, die dann letzten Endes drauf laufen, zur Verfügung stellen wollen. Ja. Das andere ist, eigentlich muss man sagen, irgendwie ist ja das schon relativ viel Ballast, was Sie da mitnehmen müssen. 20 Gig. Für das, dass dann vielleicht eine virtuelle Maschine drin läuft oder im Prinzip nur ein paar Komponenten genutzt werden, ist schon relativ viel. Ja. Also der Plattenplatz von diesen Images oder von dem Storage, was Sie hier verbraten, ist viel. Und wenn man das reduzieren kann, wäre eine schöne Sache. Und Hyper-V? Warum muss ich im Prinzip, wenn ich Hyper-V oder nur einen Hypervisor nutzen möchte auf meinem nativen Blech, warum muss ich da im Prinzip vielleicht den ganzen sonstigen Windows-Ballast mitnehmen? Ja? Also sprich, irgendwelche Services, die im Hintergrund mitlaufen, die Sie vielleicht für den Hypervisor, für den reinen Kern-Hypervisor-Funktionalität überhaupt nicht brauchen, wieso müssen Sie die haben? Ja? Wenn Sie Service-Provider sind, wollen Sie das Beste aus Ihrer oder das meiste aus Ihrer Hardware rausholen. Das heißt, Sie wollen die Packungsdichte erhöhen. Das heißt, Sie wollen so viele virtuelle Maschinen auf einen Host bringen, wie es nur irgendwie geht. Ja? Je mehr VMs, je mehr zahlende Kunden auf ein und derselben Hardware, desto besser ist natürlich Ihr Return on Investment. Klar. So, das war jetzt hier so das Level-Setting für eine neue Art von einem Server oder beziehungsweise die Grundmotivationen für den Nano-Server. Und eine wichtige auch noch ist, Sicherheit, ja. gerade im Rechenzentrumsbetrieb ein Thema, das natürlich immer wieder kommt, manchmal mehr, manchmal weniger, je nach Tageslage bzw. Attack-Lage. Und da ist einfach so, je weniger Angriffsfläche ich in einem Server habe, desto sicherer bin ich erstmal per se. Ja? So, das Warum haben wir jetzt durch. Jetzt wollen wir mal drauf gucken, was ist ein Nano-Server überhaupt? Und wenn man mal, ich tue mich immer leichter, ein bisschen zurückzugucken in die Vergangenheit. Wo ich im Prinzip bei Microsoft angefangen habe, war NT4, Service Pack 4 Zeiten, 99, so um den Dreh rum. Ja. Was wir da gemacht haben, wir hatten eine relativ starke Kapselung, sage ich jetzt mal, oder Integration der Windows-Rollen in das Betriebssystem. Ja. Man ist dann später bei 2000 und bei 2003 dazu übergegangen, diese Funktionalitäten wie Webserver zum Beispiel, ja, wie Deployment Services, damals hießen sie noch anders, im Prinzip als installierbare oder deinstallierbare Rollen und Features zu kapseln. Ja. Das hat eigentlich, sage ich jetzt mal, mit 2003 dann so richtig schön funktioniert. Und bei 2008 ist man dann übergegangen zu sagen, aber wir hatten immer noch einen Server mit GUI damals. Ja. Das hat sich dann mit 2008 zum ersten Mal geändert. Jawohl, yay, wir haben jetzt einen Server ohne GUI. Wobei ohne war ein bisschen übertrieben, weil ein paar GUI-Komponenten konnte man schon hochbringen. Ja. Aber der Grundgedanke war da, hier einen Server zu haben, der eine deutlich reduziertere Basis an Code mit sich bringt und dadurch auch weniger oft gepatcht werden muss. Problem war bloß bei diesem System, sie mussten sich entscheiden bei der Installation, nämlich das eine oder das andere. Sie konnten nicht mit dem einen anfangen und dann zum anderen wechseln. Das hat sich erst geändert mit 2012. Ja? Das heißt, sie konnten mit einem vollen Server anfangen, ihre Konfiguration machen und dann sagen, okay, gut, jetzt habe ich das Ding durchkonfiguriert, jetzt schmeiße ich die GUI weg, jetzt deinstalliere ich die GUI. Ja? Sie konnten auch noch so einen Mittelweg gehen. Das war dann dieses Minimal Server Interface, wo sie quasi so, naja, so übliche Sicherheitsverdächtige wie den Internet Explorer, sage ich jetzt mal, da runterschmeißen konnten von so einem System. Ja, dann hatten sie mal schon mal deutlich weniger Sachen, die sie patchen mussten, das ging. Aber es war quasi ein Auf- und also ein Vorwärts- und Rückwärts hier möglich. So, Nano Server ist jetzt der nächste Schritt in unserer Cloud-Journey, wenn man so möchte. Und das ist ein neuer, kompletter Headless-Server, nur 64-Bit. Ja. Und es ist nicht so, dass Sie quasi jetzt die Windows-Server ISO einlegen, dann von der booten und dann beim Setup sich denken, da werde ich jetzt gefragt, ob ich Nano-Server installieren möchte. So ist es nicht, es ist eine Deployment-Option. Das heißt, Sie haben keinen Eintrag in einem Menüfenster. Sie sehen zwar Server Standard mit GUI, Data Center ohne GUI, Data Center mit GUI. That's it. Ja? Den Nano-Server müssen Sie sich selber bauen. Ich zeige danach gleich noch wie. Der GUI-Anteil ist rausgeschmissen worden. Das heißt, da müssen Sie auch, oder was gemacht worden ist, und das war mit Sicherheit kein einfaches Task, den Windows-Kernel zu durchforsten und zu gucken, okay, welche Anteile von den DLLs haben denn jetzt überhaupt einen GUI-Anteil mit dabei und welche nicht. Ja? Das heißt, erwarten Sie nicht, dass beim Nano-Server alle Rollen verfügbar sind, die Sie von einem Server-Core oder von einem Server mit GUI kennen. Ja? So, also das heißt, was auch noch wichtig ist, wenn Sie einmal Nano-Server installiert haben, Sie können dann nicht auf einen Core wechseln, können auch nicht noch eine GUI dazu installieren. Nano-Server ist und bleibt Nano-Server. Okay? Sie kriegen da keine GUI drauf. Okay, gut. Ein Punkt, was ich jetzt gleich mal zeigen wollte, ist, wie schnell bootet überhaupt so ein Nano-Server. Ich habe jetzt hier mal einen als virtuelle Maschine auf meinem System hier laufen. Da ist auch ein bisschen was drin. Sie sehen es an dem Kürzel, das ist ein Webserver. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie lange es dauert, so ein Ding einzuschalten. Gut, es ist schon ein bisschen was los auf meinem Hyper-V, aber das war im Prinzip die Boot-Time. Ja? Es dauert ein paar Sekunden, je nachdem, wie schnell Ihr System ist, ist das Ding da. Und was Sie hier sehen, ist eine TUI. Ja? Nicht das Reiseunternehmen, ja? Sondern ein textbasiertes User-Interface. So. Wollen wir uns mal einloggen? That's it. Ja, also das ist jetzt hier TP5. Das ist das, was ich machen kann. Ich sehe den Namen, ja. Ich sehe die Version, ich sehe die Zeitzone. Das heißt, ich habe hier schon ein bisschen was gemacht. Das werden Sie dann gleich feststellen. Das Ding ist in der Domäne, das habe ich auch schon gemacht. Und was ich machen kann, ist, ich kann hier das Netzwerk konfigurieren. Ja? Das heißt, es erinnert mich ein bisschen an meine Anfangszeiten mit IT, wenn man das IT schon überhaupt nennen darf. Ich habe mit C64 quasi meine ersten Programme geschrieben. Die sahen ungefähr so aus. Ja? Also hier so Abfragen, Fragezeichen, F1 und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, was Sie hier nur machen können, Sie können die Netzwerkkarte quasi mit einer IP-Adresse versorgen. Sie können ein paar Firewall-Regeln machen, ja? Eingehende Firewall-Regeln, damit Sie im Prinzip hier das System von remote aus administrierbar machen, aber that's basically it. Ja? Das heißt, Nano-Server ist, Sie sehen es auch hier oben, das ist nur eine Recovery-Konsole. Wenn wirklich das System abgeschottet ist, wenn Sie gar nicht mehr drankommen, dann nehmen Sie das Ding her. Aber ansonsten administrieren Sie den Nano-Server von remote. Ja? Dass das Ding auch was kann, ja, und nicht nur hier so diese Konsole, das wollte ich Ihnen auch zeigen. Ganz interessant finde ich auch den Punkt hier, also sprich, es läuft als virtuelle Maschine und Sie können den Nano-Server auch mit Integrationskomponenten versorgen. Ja? Weil anderweitig würde Hyper-V oder die Management-Konsole nicht wissen, was das Ding jetzt hier für eine IP-Adresse hat. Ja? Das ist eine statische IP-Adresse. Die Integrationskomponenten sind im nächsten Nano-Server mit installiert und reporten quasi an die Management-Konsole oder an Hyper-V zurück, welche IP-Adresse das Ding hat. So, das heißt, das Ding, um den Beweis anzutreten, dass da auch was ein bisschen drauf läuft, 192, 168, 10.33, glaube ich, war es, da läuft ein Webserver drin. Ja? Okay, jetzt vielleicht eine wichtige Frage, wie viel Webserver ist es denn? Kann der alles? Nee, der kann nicht alles. Ja? Das heißt, es gibt für IIS auch eine Liste mit Einschränkungen, was das Ding quasi kann, welche Komponenten quasi schon portiert worden sind. Immer im Hinterkopf behalten, GUI-loser IIS heißt vielleicht an ein paar Punkten Einschnitte, beziehungsweise es heißt, es ist noch Refactoring-Arbeit von der Microsoft hier notwendig, um alle Komponenten dann rüberzukriegen. Ja? Aber Sie können .NET machen. Sie können ASP.NET machen. Es gibt die Core-CLA, also sprich eine reduzierte Version von dem .NET-Framework, nämlich genau eine Version, die ohne GUI-Komponenten auskommt und damit können Sie auch ASP.NET-Webseiten laufen lassen. Okay, was haben wir noch gesehen? Wie gesagt, hier die Integrationskomponenten sind hier mit drin. Das Ding ist quasi mit 1,5 Gig gebootet. Wenn man jetzt mal hier reinschaut, was ist denn überhaupt der Speicherbedarf von diesem Nano-Server hier? Ja? Das heißt, Dynamic Memory geht auch mit Nano-Server als VM. Momentan sagen die Integrationskomponenten, hey, ich brauche nur 168 Megabyte. Ist ja auch schön, ja. Und irgendwann nach endlicher Zeit würden dann quasi via Dynamic Memory das nicht benötigte RAM quasi dem Hyper-V zur Verfügung gestellt werden, was im Endeffekt heißt, ich kann mehr virtuelle Maschinen auf diesem Hyper-V-Host dann deployen. Ja. Dauert halt jetzt hier ein bisschen, vielleicht sehen wir es dann auch noch im Hintergrund. Ja. Mit den anderen Systemen, die jetzt hier schon eine Zeit lang laufen, sehen Sie auch, dass dieses Assigned Memory dann schon deutlich geringer ist. Jetzt haben Sie es vielleicht gesehen, jetzt ist er quasi gerade runtergedroppt. Eine andere Sache, die ich noch zeigen möchte, ich habe jetzt hier quasi gerade eine Platte dranhängen. Schauen wir mal rein, wie viel die Platte auf diesem System gerade verwendet. Ja, Size auf der Festplatte sind 655 Megabyte, also keine 20 Gig für einen full-blown Windows Server 2012 R2, sondern nur 600 oder knappe 700 MB. Okay, erste Demo schon mal geglückt, wobei das war jetzt kein großes Hexenwerk. So, nächster Punkt. Nano-Server-Rollen und Feature. Es ist ein Zero-Footprint-Model. Wie habe ich denn den IIS in diesen Nano-Server reingebracht? Nochmal, bitte? Ja, also, wir werden es dann auch gleich nochmal sehen. Das heißt, grundsätzlich ist es so, wenn Sie jetzt einen Windows-Server, so wie Sie ihn kennen, ja, Sie machen aus einem Vanilla-Windows-Server, machen Sie einen Webserver. Was machen Sie? Sie gehen quasi in den Server Manager rein, starten hier Add Roles and Features, klicken dann unten IIS an und dann drücken Sie Next, Next, Finish und Ihr Webserver ist drauf. Ja? Sie werden nicht gefragt, ein Installationsmedium da reinzulegen. Ja, warum? Weil die IIS-Bits, die sind schon auf dem System mit drauf. Die sind im Side-by-Side-Directory, die werden quasi bei der Betriebssysteminstallation, gibt es ein Directory, da kommen die alle rein. Ja? Heißt aber auch, die nehmen Platz weg, heißt aber auch, die müssen gepatcht werden. Beim Nanoserver ist es nicht so. Ja? Das heißt, wenn Sie bei dem Erstellen von einem Nanoserver keinen Webserver da reinklinken, dann haben Sie den auch nicht drauf. Sie haben auch keine Bits drauf. Ja? Das heißt, Sie müssen die Bits von außen in diese Nanoserver importieren. Ja? Frage? Also, die Frage ist quasi, wie update ich die Komponenten? Ganz gute, eine super Frage, zu der ich jetzt eigentlich keine, ich sage jetzt mal, noch keine super dokumentierte TechNet-Artikel hochziehen kann. Es gibt einen Blogpost, ja, war selber überrascht, der da hieß, ja, Windows, du kannst Windows Update machen auf einem Nano-Server über WMI, WMI-Abfrage. Hat das schon mal jemand gemacht? Also ich bis heute auch noch nicht. Ja? Ich weiß ja nicht, ob das in Zukunft der Weg so sein wird. Ja? Aber es war was sehr Interessantes. Ich habe letztes Mal Jeffrey Snover in einem Podcast gehört und da meinte er so im Prinzip so, also der Urvater von Nano-Server, ja, und da meinte er so, wie kriege ich Rollen und Features drauf? Ja, wir wissen, dass es relativ komplex ist, sage ich jetzt mal, das Ding vielleicht zu bauen, zu administrieren. Wir überlegen, ob wir diese Pakete, diese Rollen und Feature nicht einfach aus dem Internet downloadbar machen. Ja? Und da werden Sie mal gucken irgendwie, also es gibt PowerShell-Befehle bereits jetzt für die TP5, wo Sie im Prinzip abfragen können, ob es Pakete oder dass ich Pakete aus dem Internet nachinstallieren kann. Ja? Ob das zum Release-Zeitpunkt sein wird, ja? Weiß ich nicht. Ja? Aber Stand heute denken die darüber nach. Und das finde ich eigentlich schon mal eine sehr spannende Sache. Okay, wichtige Sache, die Treiber, die Sie haben, wenn Sie jetzt Nano-Server auf Bare Metal installieren, ja, ist eigentlich der Weg, so wie man es in der Dokumentation momentan findet, VHDX-Boot oder VHD-Boot. Heißt, Sie haben Ihren Nano-Server encapsulated in einer VHD, Sie nehmen das Ding, portieren es aufs Blech, ja, und machen quasi ein BCD-Boot. Ja? Könnte man jetzt sagen, ist das euer Ernst? Ja? Man kann es so machen, man kann auch, sage ich jetzt mal, mit Bootsticks arbeiten, WinPE. Es geht auch seit, glaube ich, 2008 oder 2008 R2 im Windows Deployment Server, also unserem Pixie-Server, die Möglichkeit, VHDXe auf Bare-Metal-Maschinen zu bringen. Ist bloß schlecht dokumentiert, weiß relativ wenig. Ich glaube, dass sie noch weniger gemacht haben. Ja? Aber das ist im Prinzip schon eigentlich jetzt die Art, wie der Virtual Machine Manager ein Bare Metal Deployment von neuen Hyper-V-Hosts macht. Er schiebt eine VHDX mittels Windows Deployment Server aufs Blech, macht den Boot-Eintrag und der Hypervisor startet quasi von der VHDX. Ja? Ja. Also wichtig ist, dass die Frage ist, herstellerspezifische Treiber. Ja? Also erstmal ist wichtig zu wissen, das Treibersystem oder beziehungsweise ja, der Driver Support laut Aussagen ist dasselbe wie beim Fullblown Windows Server. Das heißt, ich brauche für Nano-Server keinen speziellen anderen Treiber. Beziehungsweise der Hardwarehersteller muss nicht speziell für Nano-Server einen anderen Treiber machen wie für den Server mit GUI. Ja, so, jetzt kommt es aber, wenn Sie, sage ich jetzt mal, Ihren Treiber gewohnt sind, dann später als Windows-Installer-File, ja, mit als MSI-File zu installieren, dann werden Sie bei Nano-Server wenig Freude haben. MSI oder Windows-Installer ist bei Nano-Server nicht supported. Ja, Das heißt, Sie müssen wirklich dieses Treiber, die Sys-Dateien, die Inf-Dateien quasi mit Ihrem Nano-Server als Paket hinzufügen. Ja? Anti-Malware, auch ganz interessant. Wir sagen ja zum Virenscanner, auch auf dem Server und ja auch auf dem Nano-Server. Ja? Das heißt, der ist mit dabei. Und dann gibt es noch im Prinzip mittlerweile, ja, to follow heißt hier, weil die Folien schon ein bisschen alt sind, aber für den VMM gibt es quasi schon ein fertiges Paket, um auch so einen Nano-Server zu überwachen. So, jetzt kommen ein paar Folien mit Eckdaten. Also ich habe Ihnen jetzt gesagt ungefähr, wie sich so ein Nano-Server anfühlt, ja, was so die Limits sind. Jetzt ist natürlich wichtig, okay, wo sind denn die Ergebnisse, die wir momentan haben? Ja.
Ja. Folie
ja. Nee, Config Manager, ich habe nichts von Config Manager gesagt. Ich habe, ja, VMM Agent. Ja. Ich weiß nicht, sage ich jetzt mal, ob es ein spezieller VMM Agent ist. Wir können uns das Paket dann nochmal anschauen, dass eins da ist. Ja. Aber es ist nicht jegliche Software, sage ich jetzt mal, erstmal für das Ding freigegeben. Zwei Statistiken oder zwei Testwerte wollte ich euch noch mitgeben. Das eine ist, man hat mal im Jahre 2014 geguckt, okay, welche kritischen Sicherheitspatches wären für den Server mit einer GUI quasi angefallen. Man ist auf 23 gekommen. Ja. Für den Nano-Server wären davon quasi nur zwei wichtig gewesen. Ja. Oder beziehungsweise zwei davon hätte man einspielen sollen oder hätte man einspielen müssen auf einen Nano-Server. Noch wichtiger ist die Anzahl der Reboots, finde ich. Ja? Hätte ich einen Full-Server im Jahre 2014 quasi mit dem ganzen Patching 11-mal durchbooten müssen, hätte ich es beim Nano-Server nur 3-mal machen müssen. Ja? Also das heißt, vielleicht ändert sich da noch was, sage ich jetzt mal, wenn wir besser werden. Gut, das sind die Patches jetzt, sage ich jetzt mal, aus dem Jahr 2014. Wir wissen noch nicht, wie es mit 2016 ausschaut oder wann halt der Server entsprechend rauskommen wird. Aber es sieht zumindest so aus, als wäre das System deutlich schlanker und wird den Versprechungen, die man quasi bei der Motivation oder Grundmotivation gemacht hat, Rechnung tragen. So. Könnt ihr nachlesen dann die Folien, wenn er sie dann nach der Präsentation runterlädt. Möchte euch noch ein paar Demos zeigen, deswegen drücke ich ein bisschen auf die Zeit. Wie kriege ich jetzt so einen Nano-Server? So, wer hat es schon mal gemacht? Okay, für euch ist jetzt nichts Neues. Ja? Außer, dass es vielleicht bei TP5 sich das ein oder andere Kleinigkeit da verändert hat. Aber ansonsten ist es relativ simpel. So, ich fange an und lade mir quasi aus dem Internet meinen Windows Server 2016 TP5 als ISO runter. Ja? Das wäre das Ding hier. 5 Gig groß, ich mounte das Ding. Und wenn ich da mal reinschaue, ganz interessant, ich sehe ein neues Verzeichnis, nämlich Nano Server. Ja? So, da gehe ich jetzt mal rein und mit TP5 hat man quasi ein paar PowerShell-Befehle in so einen Ordner gekapselt, der nennt sich Nano Server Image Generator. Und was ich jetzt mache, ich kopiere jetzt quasi diese drei Dateien mal in ein Arbeitsverzeichnis bei mir. Okay, ich nenne das jetzt mal hier um, sage hier old, mache jetzt hier mal ein Arbeitsverzeichnis temp, kopiere da quasi meine drei PowerShell-Skripte rein oder ein PowerShell-Modul, dann wechsle ich quasi in die Shell hier, navigiere ins Verzeichnis, no. Tippen, glaube ich, geht heute echt gut, ziehe hier mal ein Modul an. Und zwar in diesen PSM-Datei, Nano Server PSM1, sind mittlerweile drei Befehle drin, die mir helfen, so ein Nano Server Image zu verwalten und zu bauen. Okay? Also, man kann jetzt mal gucken, irgendwie, was sind das hier für Commands? Ja. Ja, IntelliSense, man müsste ihm ein bisschen Zeit geben. So, das wären hier die drei Befehle. Ja, was wir jetzt hier brauchen, ist New Nano Server Image. schieben wir es mal ein bisschen nach oben, sagen wir hier immer New, Nano Server Image. Da muss ich jetzt hier noch einen Mediapfad mitgeben. Das ist eigentlich nichts anderes wie das gemountete Verzeichnis. Das wäre hier E bei mir, also wo ich die ISO quasi gemountet habe. Dann sage ich hier noch Arbeitsverzeichnis, wäre ein Base-Verzeichnis. Da kopiert er dann gleich ein paar Sachen rein. Ganz interessant auch, da schauen wir gleich mal rein. Und dann, wohin soll mein Nano-Server geschrieben werden? Ja, machen wir mal einen Unterordner. Nano, mein Nano.vhdx. So, und jetzt wird es interessant. Was heißt vielleicht noch nicht. Ich gebe dem Ding eine Größe mit. Maximal kann das Ding auf 40 Gig hochwachsen. Ja. Und jetzt im nächsten Schritt, okay, die Ansicht ist ein bisschen suboptimal. Ändern wir mal kurz hier das Layout. Width 110, sagen wir mal hier 110. Und den Buffer sollte man dann auch entsprechend ändern. So. Ja, kann man hoffentlich so einigermaßen gerade noch erkennen hier, dass er hier bei dem Line Break quasi Deployment Type. Ja. Host, soll mein Nano-Server auf dem Bare Metal, auf dem Blech laufen? Oder als virtuelle Maschine? Ich nehme jetzt mal Guest hier mit. Was passiert ist, er inkludiert quasi die Integrationskomponenten da noch mit rein. Dann kann ich noch den Ding ein paar Rollen schon mal mitgeben. Mein Nano-Server, der soll ja irgendwie was tun. Compute wäre jetzt hier gleichbedeutend mit Hyper-V. Ja? Was haben wir noch? Computer Name, klar, das mache ich dann jetzt auch noch gleich. Gibt noch ein paar andere Rollen. Storage wäre File Services. Ja. Defender wäre für Virenscanner. Clustering unterstützt man natürlich auch. OEM-Treiber wäre jetzt quasi hier, wenn ich das Ding aufs Blech bringen würde, auf Hardware, dann hätte ich ja ganz gerne irgendwie die Hardware-Treiber noch mit, die standardmäßigen vom Windows Server System mitkommen. Ja? In der virtuellen Maschine brauche ich jetzt keine OEM-Treiber, deswegen kann ich das weglassen. Containers, möchte ich, dass Nano-Server Container machen oder können, kann. Ja? Wäre dann quasi hier noch der Punkt. Okay, gibt noch ein paar andere, Dinge, die man jetzt hier machen kann. Ich glaube, ich muss noch hier eine Edition eintragen. Ich sage jetzt hier mal Data Center, ja, warum nicht, wir haben es ja. Passwort noch mitgeben. Gäbe auch noch die Möglichkeit zu sagen, irgendwie, okay, ich möchte noch eine statische IP-Adresse reinmappen, ich möchte noch ein Gateway angeben. Also es gibt ein paar Punkte, die man da machen kann. Und noch die Möglichkeit, vielleicht noch ein paar zusätzliche Pakete mit reinzunehmen. Ja? Pakete wären, während der jetzt hier im Hintergrund baut, das zeige ich Ihnen, Pakete wären sowas hier. Ja? Also diese Rollen und Features sind gekapselt in CAP-Dateien. Das wäre jetzt hier, wenn ich hätte Dash Defender reingemacht, dann hätte er quasi diese CAP-Datei mit in diese VHDX inkludiert. Genauso gibt es das für DNS. Ich kann den Nano-Server als DNS-Server betreiben. DSC wäre für die Desired State Configuration. Guest Package ist für die virtuellen Maschinen-Integrationskomponenten. Ja? IIS für IIS. Hier unten haben wir noch VMM quasi für den VMM-Agenten. Ja, und so weiter und so fort. Das heißt, alles ist eigentlich gekapselt in einem CAP-File, in einem Package. Ja, und das muss ich zu einem Installationszeitpunkt oder halt dann später aktiv in meinen Nano-Server mit reinmounten. Ja. Wie machen Sie das? Ja, PowerShell gibt es jetzt neu mit TP5. Ja. Beziehungsweise Sie können es gibt jetzt quasi ein Edit Nano-Server Image Befehl, wo Sie sowas machen können. Aber die wirklich harten Jungs, die nehmen Dism her. Ja? Ein viel geliebtes Tool. Okay. Dism ist quasi unser Windows Image Bearbeitungstool, wo Sie Treiber, wo Sie Softwarepakete quasi in ein Windows Image Format reinkriegen. Und mit dem können Sie auch im Prinzip dieses Nano Server Image, diese VHDX bearbeiten und quasi Ihre Komponenten von außen damit reinbringen. So, im Hintergrund sollte er jetzt langsam mal fertig sein. Jawohl, da ist er, glaube ich, irgendwie gerade dabei, hier diese Integrationskomponenten da reinzuschmeißen. Wenn er dann fertig ist, dann haben wir, glaube ich, in unserem Nano-Server-Verzeichnis hier eine VHDX. Sie sehen, wie groß das die ist, 570, 600, macht noch ein bisschen was. Ich kopiere mal jetzt mal das Ding als Pfad und erstelle quasi jetzt im Hintergrund schon mal eine neue virtuelle Maschine, wo ich sage, okay, mach mal hier Nano-Server, nennen wir das einfach mal Test, machen wir es ein bisschen kürzer, dann spare ich mir da ein bisschen Zeit. Generation 2, bitte. Ja? New Nano-Server Image macht erstmal ein Partition-Layout für, mit einer EFI-Partition, das heißt, Sie brauchen ein emuliertes oder virtualisiertes UEFI-Motherboard, das heißt, Sie müssen hier Generation 2 auswählen. So, 1000, ich kann hier Dynamic Memory verwenden, haben wir ja schon gesehen, dass das funktioniert. Ich hänge das Ding auch an ein Netzwerk und die Harddisk habe ich ja schon, deswegen mache ich die VM jetzt erstmal ohne. Und jetzt hänge ich die Platte dran. Ich sage hier Hard Drive, Add, nee, Hard Drive wollte er haben. Und sage hier diesen hier. Mach nur die Anführungsstriche weg. Die Dings schmeiße ich raus. Sag hier Apply. Dann ändere ich noch die Boot-Reihenfolge. Dann sage ich, dass er von der Platte booten soll. So, und jetzt machen wir mal einen Connect drauf. Und jetzt haben wir quasi das System. Jetzt haben wir eigentlich dann gleich ein Setup von einem Nano-Server, weil der muss ja jetzt irgendwie personalifiziert werden. Ja, es ist ja quasi sowas wie ein gesysprepptes System. Ja, Sie kennen die Oberfläche. Der Kreisel dreht sich. Ja, so, fertig. Das System ist fertig personalifiziert. Also die Setup-Zeit von einem Nano-Server ist auch deutlich schneller wie von einem Windows-Server mit einer GUI. Ja? Okay, ja, jetzt könnt ihr mir einloggen und im Prinzip dasselbe Spiel machen wie vorher auch. Ja? So, lokal kann man wenig machen. Ich habe gesagt, Nano-Server tut man eigentlich hauptsächlich von Remote managen. Was wäre ein Weg? PowerShell, genau. Also wollen wir das mal machen. Und da fangen die Feinheiten schon mal ein bisschen an. Ja? Das heißt, dieser Nano-Server, der läuft, der hat auch eine IP-Adresse. Gut, ich weiß auch, sage ich jetzt mal noch, die IP-Adresse von dem Ding, ja, über die Integrationskomponenten idealerweise. Ja? Und ist das Ding in der Domäne? Nein. Wie einfach kann man mit PowerShell Remoting auf eine Maschine drauf, die in der Workgroup ist? Geht, ist nicht schön. Ja? Das heißt, was Sie machen, ist, wenn Sie PowerShell Remoting machen, Sie nehmen diesen, Sie müssen von dem Host, auf den Sie quasi via PowerShell Remoting in die VM oder in die VM, jetzt in dem Fall, oder in den Nano-Server reinconnecten, dann müssen Sie erstmal in die Trusted Host-Liste aufnehmen. Ja? Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich mache schon ein bisschen was mit PowerShell, aber das ist auch hier, sage ich jetzt mal, so ein Bereich, wo ich jetzt eigentlich standardmäßig nicht so häufig bin. Ja? Also, man kennt es vielleicht, also es gibt ein paar Drives quasi und ich navigiere jetzt mal hier in diesen Localhost rein, da sieht man dann quasi die Settings für das WSMAN-Protokoll, ja. Und es geht im Prinzip um den Eintrag hier. Wenn Sie einen Vanilla-Server haben, 2016, den Sie installieren, dann haben Sie quasi diesen Stern nicht konfiguriert. Das heißt, Sie kriegen erstmal eine rote Fehlermeldung, die da heißt, nee, Sie können nicht PowerShell Remoting auf diese Maschine machen, weil der vertrauen Sie nicht. Ja? Also ich habe jetzt hier schon mal einen Stern eingetragen, das heißt, ich bin heute schon mal offen für alles. Ja? Sie könnten hier auch IP-Adressen eintragen, aber wie gesagt, ich wollte Sie nur darauf hinweisen, dass das, sage ich jetzt mal, ein Thema ist, das man besser tun sollte. Okay. Das heißt, jetzt könnte ich eigentlich hergehen und sagen hier Enter, PSS Session. Ja, und sagen irgendwie, okay, jetzt trage ich die IP-Adresse von meinem Nano-Server ein und Daumen drücken und ich hoffe, dass es dann funktioniert. Ja? Aber es gibt auch noch einen geileren Weg. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie den hier schon gesehen haben. Kriege ich ein Nein oder ein Ja?
Nein.
Okay. PowerShell Direct ist das Kürzel hier. Das heißt, ich kann mit der PowerShell vom Host direkt in eine virtuelle Maschine reingreifen, und zwar nicht übers Netzwerk, nicht über TCP/IP, sondern über den VM-Bus. Ja? Und damit ist es mir eigentlich erstmal wurscht, ob die VM eine IP hat oder ob es eine APIPA-Adresse hat oder, ja, sondern das kann ich dann im Prinzip theoretisch über diese PowerShell-Session hier machen. Also der Dings wäre so, dass ich gebe hier auch den Namen an, sage hier VM-Name-Test, ja, und jetzt sollte er mich eigentlich nach einem Logon-Prompt bringen. Jawohl, macht der Administrator, gebe hier mein Passwort an. Und jetzt hier, fingers crossed, sollte ich eigentlich jetzt gleich dann die Connection auf mein Testsystem kriegen. Jawohl, da ist es. Ja. Hostname sollte ja jetzt anders sein wie mein VM-Name. Jawohl, ich habe bei der Erstellung gesagt, irgendwie der Computer-Name von dem Nano-Server soll mein Nano sein. Ja, und jetzt könnte ich zum Beispiel solche Dinge machen wie ipconfig. Ja, geht zum Beispiel. Ja. Ist schon mal eine wichtige Info hier, die ich hier abfragen kann quasi. Was haben wir noch? Zeitzone. TZ-Util. Pacific Standard Time. Ist ein bisschen blöd, wenn Sie jetzt einen Domain-Join gleich machen wollen, zu einem Domain-Controller, der hier steht. Also das heißt, Sie sollten die Zeitzone es ändern und danach müssen Sie, wenn Sie die Zeitzone umändern mit TZ-Util S und dann hier Western European Zeit, müssen Sie auch noch die Uhrzeit adjusten. Ja, weil er hier 9 Stunden oder 8 Stunden, je nach Sommerzeit an oder aus, sag jetzt mal hier, Dings hat. Und dann können Sie einen Domain-Join machen. Aber Sie machen nicht den Domain-Join mit Add Computer. Das heißt, die PowerShell, die Sie auf dem Nano-Server haben, ja, und die PowerShell-Befehle, die Sie auf einem Nano-Server haben, ist ein Subset von dem, was Sie auf einem Host, auf einem Fullblown-Host haben. Okay, was heißt das in Zahlen? Also ich kann jetzt mal hier Get Command machen. Ja. Sie sehen es, ich mache hier Tab. Also es funktioniert auch Autovervollständigung über die Remote Session. Ja, es geht auch. Das heißt, ich habe auch sowas wie IntelliSense, ja, wenn man das möchte. Get Command. Das sind jetzt alles die PowerShell Commandlets, die im Nano-Server zur Verfügung stehen. Gut, ist jetzt ein bisschen unübersichtlich vielleicht. Aber ich will jetzt einfach nur mal eine Abschätzung machen, was da ist. Das heißt, 853 Commandlets da, um so einen Nano-Server zu administrieren, was ich auf so einem Blech habe, versus, wenn ich jetzt das Ding mache auf meinem Host, selber Bild, ja, selbes Kommando, machen wir hier mal ein Copy. Das ist das, was ich nativ erstmal auf dem Host drauf habe. Gut, vielleicht plus noch die Hyper-V-PowerShell-Commandlets. 1874. Also es ist ein Gap da zwischen Nano-Server und Fullblown-Server. Gute Frage. Schauen wir mal, ob ich Netzwerk habe. Kennen Sie den? Ja. Also dauert ein bisschen, weil jetzt telefoniert er quasi nach Hause. Ich weiß nicht, wie schnell das die Netzwerkverbindung ist. Aber PowerShell auf dem Nano hat auch PowerShell OneGet. Ja. Sie sehen es jetzt hier, möchte er eigentlich den PowerShell OneGet braucht, den NuGet-Provider. Ja. Und den muss er jetzt erstmal updaten. Das heißt, ich kann, wenn ich das Ding habe, mir auch PowerShell-Code aus dem Internet auf meinen Nano-Server ziehen. Ob das dann alles funktioniert, sei dahingestellt, weil Sie haben natürlich auch in diesen PowerShell-Skripten, die Sie runterladen, wahrscheinlich PowerShell-Commandlets, die irgendwelche GUI-Komponenten verwenden. Ja? Aber theoretisch, sage ich jetzt mal, ist es schon mal eine gute Möglichkeit, hier damit zu arbeiten. Ja? Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Domain-Join ist, sage ich jetzt mal, ein Thema, das nicht ganz so einfach ist. Ist auch nicht, sage ich jetzt mal, so schön zum Angucken. Ich möchte Ihnen nur sagen, es ist ein Offline-Domain-Join. Das heißt, es gibt da ein Tool, das nennt sich DJoin-Exe. Mit diesem DJoin-Exe erstellen Sie sich quasi in Ihrem AD ein Computerkonto. Ja? Und dann kriegen Sie daraus quasi eine Blob-Datei, eine Textdatei mit irgendeinem Hash drin. Und diese Blob-Datei importieren Sie quasi auf Ihren Nano-Server. Und dann machen Sie den DJoin, anziehen dieser Blob-Datei in Ihrem Nano-Server und wenn sich AD und Nano-Server sehen quasi netzwerktechnisch, dann haben Sie quasi einen Domain-Join gemacht. Okay? Also ist nicht ganz so einfach, ist aber 100% skriptbar. Das heißt, was ich auf meinem System hier gemacht habe, war, wenn ich heute Abend hier rausgehe, kann ich quasi im Prinzip dieses ganze Setup wegschmeißen. Ich kann diese Nano-Server im Prinzip auch wegschmeißen und ich kann die nur rein hundertprozentig Zero-Touch quasi komplett Domain-Joint Nano-Server rein via PowerShell machen. Ja? Also ich muss nicht irgendwie manuell Hand anlegen und dann irgendwie Sachen rüber kopieren und was weiß ich was, sondern auch alles, auch dieser Domain-Join ist komplett 100% skriptbar. Ist zwar nicht, sage ich jetzt mal, so ein einfaches 100% Lightweight Forward Approach oder einfache Geschichte, aber es geht auch. So, wie lange haben wir denn eigentlich noch? 10 Minuten, oder? Okay. Gucke ich nochmal kurz in die Folien zurück. Also ein paar Sachen habe ich schon erzählt. Echt super. Ja, die kann ich brauchen. Okay, Sie können bei der Erstellung von so einem Nano-Server eine Unattent-Datei mitgeben. Ja? Sie können auch bei der Unattent oder wenn Sie mit Unattent Domain Join oder wenn Sie schon mal via einer Unattent-Datei einen Domain Join gemacht haben, ja, dann wissen Sie, dass Sie hier ein Computerkonto, einen Benutzernamen eintragen können und Sie können sagen, okay, das ist meine Domäne, wo ich joinen möchte und dann tragen Sie im Prinzip auch noch das Passwort von dem Benutzer da ein. Ja? Sollte jetzt nicht der Domain-Admin sein, aber okay. Dieser Passus geht nicht mit Nano-Server. Sie können nicht quasi 1:1 diese Unattent-Datei einfach an Ihren Nano-Server ranflanschen und denken irgendwie, der macht jetzt den Domain-Join darüber. Sie können aber im Prinzip einen Offline-Domain-Join mit dem Blob machen. Auch in einer Unattent-Datei. Also das heißt, was ich lange Rede, kurzer Sinn ist, Unattent ja, aber nicht alles, was Sie in der Unattent gewohnt sind, bei einem Full-Blown-Server, wird auch bei einem Nano-Server gezogen. Okay? Ja?
Wie verhält sich das denn, wenn ich den Nano-Server, kann ich den in ein VM-Template verpacken und dann über den VM-Join, ist es dokumentiert, diese Blob-Geschichte?
Also es gibt sehr viel Dokumentation zu dieser Blob-Thematik oder beziehungsweise gibt auch, ist es gut dokumentiert. Was nicht dokumentiert ist, ist im Prinzip diese Zeitzonengeschichte. Ja? Wie sie es über ein VMM machen.
Die Planung soll mit TP5
gehen. Echt? Gut. Danke für die Input. Ich habe es noch nicht. Das VMM-Deployment soll mit VMM TP5 gehen.
Danke.
Ja. Ich habe es selber noch nicht getestet. Ja. Okay. Also nochmal kurz zusammengefasst, okay, eliminating the need, wie manage ich das? Ich habe gesagt, okay, gut, wir haben die PowerShell, ein guter Weg, es geht natürlich auch theoretisch über WMI. Auch ein interessanter Weg, einen Nano-Server zu administrieren, ist via PowerShell Desired State Configuration. Ja? Das heißt, Sie machen eigentlich jetzt kein Remote Logon zu Ihrem Nano-Server und skripten dann die Punkte runter oder starten dann ein Skript auf dem Nano-Server, sondern Sie erzeugen sich eigentlich eine Beschreibungsdatei, die sagen soll, okay, was lieber Nano-Server sollst du sein? Ja? Und der Nano-Server selber, beziehungsweise die PowerShell, der Local Configuration Manager, zieht diese Datei an und macht dann im Prinzip diese Konfigurationsänderungen. Ja? Wenn es noch klappt, zeige ich das ganz kurz noch für meinen Webserver. Okay. Integrate into DevOps Toolchains, also was man sehr stark machen oder was man sehr stark sieht, ist diese Zuwendung zu den Entwicklern. Das heißt, man hat ein Betriebssystem gemacht oder diese Darreichungsform von dem Nano-Server soll auch was sein für Anwendungsentwickler. Es wird für Visual Studio oder gibt es schon für Visual Studio ein herunterladbares Template, um Anwendungen zu schreiben, die auf einem Nano-Server deployed werden und auch da laufen sollen. Das heißt, ich habe dann IntelliSense während der Codeentwicklung für die Komponenten, für die DLLs, für die Runtimes, die funktionieren auf einem Nano-Server und kriege im Prinzip unterregelt, was nicht supported wird. Ja? Core PowerShell. Das heißt, also ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wir haben es auch schon gesehen, die PowerShell, die momentan auf dem Nano-Server da ist, PowerShell braucht ja das .NET-Framework, Ja? Das .NET Framework auf einem Nano-Server kann nur eins sein, auch ohne GUI-Komponenten. Das heißt, es ist ein Stripped-Down.NET Framework. Ja? Ich habe auch nur eine kleinere Runtime, die auf dem System läuft, die Core-CLR. Ja? Und damit auch natürlich einen limitierteren Befehlsumfang. Aber eigentlich, die Syntax von PowerShell ist die komplett dieselbe. Es kann halt einfach nur sein, dass sie bestimmte Commandlets eben nicht haben. Ja? Wenn sie gewohnt sind, die IP-Adresse auf einem Server via PowerShell zu setzen, gibt es, ich weiß nicht, wie es heißt, Setnet-IP-Adresse oder Setnet-Adapter, Dingensgärgen, auf jeden Fall, es gibt PowerShell-Befehle um das Setzen für IP-Adressen. Ja? Stand TP4 war so, dass der nicht ging. Ja, sie konnten es zwar abfragen, aber sie konnten kein Set machen. Bei TP5 habe ich es jetzt nicht getestet, weil ich mittlerweile mich anders beholfen habe, ich habe NetSH genommen. Ja, ist zwar nicht schön, aber NetSH geht zumindest. Ja, also das heißt, ein paar Punkte sind vielleicht jetzt Stand heute mit TP5 so, aber werden dann hoffentlich zum Zeitpunkt, wenn Nano-Server oder wenn der Windows-Server 2016 auch wirklich dann released wird, noch mit gefixt worden sein. Okay. Remotely managen, also PowerShell war ein Weg, das zu machen oder von der Command Line an den Nano-Server dran zu kommen, war der andere. Es gibt aber noch zahlreiche Möglichkeiten, weil man will eigentlich beim Nano-Server es anders machen wie beim Server-Core-System. Ja? Server-Core dachten wir eigentlich, hey, das ist ein toller Wurf, gerade für Service-Provider, nehmt doch den Server-Core her, müsst ihr weniger rebooten, ja? Ihr seid weniger sicherheitsanfällig, weil die Leute nicht einfach mal jetzt hier schnell mal den Internet-Explorer aufmachen und sich Sachen aus dem Internet runterladen. De facto war es so, dass der Core-Server relativ wenig geliebt worden ist. Ja? Warum? Weil er beschissen zum Administrieren war. Ja. Den Fehler möchte man nicht nochmal machen. Ja. Deswegen hat man diverse Möglichkeiten jetzt, wir haben sie jetzt eben mit der PowerShell-Zone gesehen, was schon mal ganz gut war. Gibt aber noch andere und eine sehr interessante, ja, interessant, diskussionswürdig vielleicht auch, ist das Ding hier, Remote Server Management Tools. Nicht zu verwechseln mit den RSAT-Tools. Ja, Remote Server Administration, das ist es nicht, sondern was es ist im Prinzip, ich kann aus der Microsoft Public Cloud, aus Microsoft Azure, aus meiner Azure Subscription, meine Nano-Server, die on-premise sind, administrieren. Ja? Heißt, wie funktioniert denn das? Weil normalerweise die wenigsten Leute haben ihren Server, den sie zu Hause stehen haben, direkt im Internet stehen. Ja, da ist noch irgendwie Gateway davor oder ein DSL-Router oder weiß der Henker was. Ja? Das heißt, es gibt ein Stück Software, das es sich dann quasi, also erstens gehen Sie in die Subscription rein, dann kreieren Sie sich quasi so ein Resource oder dieses Remote Server Management Tool, den Dienst, den konfigurieren Sie sich, dann kriegen Sie quasi für Ihre Subscription ein eigenes ZIP-File zum Runterladen. Das installieren Sie dann quasi auf Ihrem Router, wenn man so möchte, ja? Oder mit dem Ding, das halt quasi im Internet steht oder mit dem Router verbunden ist oder der dann ein Beinchen ins Internet hat und ein Beinchen quasi ins lokale Netzwerk. Ja? Und der macht dann den Schulterschluss von Ihrem internen, von der Public Cloud rein zu Ihrem Nano-Server. Ich habe das mal gemacht. Was kann man damit machen? Man kann solche Sachen ablesen wie CPU-Werte. Ja, also sprich, was ist der aktuelle CPU-Verbrauch von meinem Nano-Server? Wie viel Speicher braucht das Ding? Ja, ich kann in die Registry von meinem Nano-Server rein. Ich kann in den Device-Manager rein. Ja, ich sehe quasi irgendwelche Hardware, die quasi auf meinem Nano-Server vielleicht nicht richtig initialisiert oder richtig erkannt worden ist. Ja, ich kann sogar von Microsoft Azure PowerShell Commandlets abtippen, als wäre ich auf meinem Nano-Server. Ja. Hat momentan halt nur den einzigen Beigeschmack, dass sie eine Microsoft Azure Subscription brauchen. Ob sich das ändern wird, weiß ich nicht. Wenn sie da im Prinzip sagen, irgendwie, hey, ich möchte aber nicht irgendwie, dass hier immer Public Cloud mit dabei ist, dann bitte bei User Voice das Feedback geben. Okay? Ich habe dazu ein Video gemacht. Ich habe es noch nicht verlinkt auf meinem Blog, was das Ding kann. Werd's dann später auch noch veröffentlichen. Gucken Sie Bernhard Frank auf Channel 9 und dann sollten Sie ein paar Nanoserver-Videos sehen, wo ich den Domain-Join mal gemacht habe. Sie haben die PowerShell-Skripte von dem Domain-Join da und Sie haben auch im Prinzip dieses ersat-Tool, sondern die Remote-Server-Management-Tools auch da und was man damit machen kann. Okay. So, jetzt eine kurze Demo dann vielleicht noch als Abschluss oder vielleicht eine nicht so kurze Demo. Ich habe hier drei Hyper-V-Server in einem Nano-Server. Das heißt, auf meinem System drei VMs, wo ich Nested-Virtualisierung aktiviert habe. Das heißt, die können auch wiederum ein Hyper-V tragen. Das habe ich quasi gemacht. Und ich möchte jetzt noch mal schnell eine virtuelle Maschine in einen von diesen Hyper-Vs reinflanschen und dann mal eine Live-Migration machen. Ja, das machen wir jetzt mal schnell. Hoffentlich funktioniert das auch. So, do live migration, das heißt hier oben mache ich mal eine Verbindung quasi in meinen Nano-Server rein. Lass dann importieren oder ja, machen wir es mal so hier. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Sie müssen jetzt einfach da bleiben. So. Passt. Das hier ist eigentlich auch noch relativ unspektakulär. Ich erzeuge ein Verzeichnis, ja, und mache hier noch was Besonderes oder eine besondere Schweinerei. Die habe ich dann auch noch mal kurz zusammengefasst. Nehmen Sie den Gedanken noch mit, dass ich Ihnen die Schweinerei noch erklären muss. Und was ich hier mache, auch finde ich auch sehr interessant, Sie können quasi über PowerShell Remoting Dateien kopieren. Ja? Das heißt, Sie müssen kein NetUse machen, also sprich über das Netzwerk, sage ich jetzt mal, Ihren Nano-Server sich connecten über TCP-IP, sondern Sie machen das direkt über ein Copy-Item-to-Session und dann jetzt hier in diesen Nano-Server rein. So. Also ihr sollt jetzt gleich ein paar, eine kleinere Datei hier rüber kopieren. So, und der nächste Schritt wird sein, ich mache jetzt mal hier, ich connecte mich mal mit meinem Management-Host. Ja, da ist eigentlich nichts drauf, außer der Hyper-V-Manager. Ja, und mit diesem Hyper-V-Manager kann ich ja eigentlich auch die Hyper-Vs auf meinem Nano-Server mit administrieren. Ja, das heißt, das möchte ich jetzt mal machen, FAB. Nano HV1. Und das haben Sie vielleicht auch schon gesehen. Es gibt hier unten jetzt neu mit 2016 die Möglichkeit, Benutzer-Credentials mitzugeben. Ja? So, was jetzt quasi hier neu ist, das mache ich jetzt auch mal. Course Administrator. So, okay. Hier, Enable Delegation of User Credentials. Das heißt, die haben das Management-Protokoll, um Hyper-Vs remote über die Konsole zu verwalten, erweitert, um Account-Delegierung zu erlauben. Sie kennen das Problem, dass Sie eine Live-Migration machen wollen, ja, bei Hyper-V, aber Sie müssen immer an dem System angemeldet sein. Lokal oder über Remote Desktop. Bei Nano-Server haben wir keinen Remote Desktop und ich kann mich auch schlecht lokal anmelden. Das heißt, ich muss jetzt entweder mit Kerberos Delegation arbeiten, ja, oder im Prinzip haben Sie erkannt, das ist nicht schön. Das heißt, wäre doch schön, wenn die Management-Konsole in der Lage ist, meine Credentials quasi zu meinem Nano-Server zu portieren, damit ich wie quasi ein lokaler Benutzer direkt eine Live-Migration auf meinem Nano-Server machen kann. Okay, starten wir die nochmal, weil ich finde die sehr schön eigentlich. Ich habe quasi einen Windows Server 2016, darin läuft ein genesteter oder ein Hyper-V in einem Nano-Server und der soll eine MS-DOS 5-Maschine starten. Ja. Man kann es auch komplizierter machen, aber ich finde es einfach, finde es nach wie vor irgendwie einfach eine geile Demo. So, und die VM, die wollen wir jetzt mal live migrieren auf meinen anderen Nano-Server, ja, um einfach mal zu zeigen, dass das auch mit einem kleinen Server funktioniert. So, Delegation of Credentials, jawohl. So, jetzt müsste der gleich reinkommen. Jetzt machen wir eigentlich, sagen wir mal, okay, machen wir hier einen Move von einer virtuellen Maschine. Ich sage, okay, move the virtual machine und zwar im Ganzen zu meinem Nano Server 2. Wo soll er sie hinschreiben? Ja, im Ganzen. Du schreibst die bitte auf dem Zweier unter VMs Test. Finish. Sollte gleich der Balken kommen, jawohl, er verschiebt das Ding. Und wenn er sie drüben hat, dann sehen Sie hier oben gleich, MS-DOS 5 läuft jetzt auf FAB Nano HV2. Ja? Was ein bisschen nicht so schön ist, ist, dass er quasi hier mit der grafischen Darstellung ein bisschen hängt, beziehungsweise den hat komplett rüber transportiert, aber die VM läuft jetzt quasi auf meinem Nano Server 2. Ja. Interessante Sache, also sprich als Virtualisierungshost ist er auch zu gebrauchen, ist er schon mal schön. Ganz kurz noch die Sache mit PowerShell Desired State Configuration. Auch noch zeigen, dass es theoretisch funktioniert. Das ist jetzt noch ein bisschen eine wackelige Demo. Momentan schauen die drei Webserver so aus, ja, Standard-Vanilla-Systeme und zeigen alle quasi dasselbe Bild. Und ich habe mal ein Desired State Config File geschrieben und das möchte ich jetzt, dass er das quasi auf diese drei Nano-Server deployt. Und deswegen gehe ich jetzt mal hier auf dem System, da habe ich schon quasi mal was vorbereitet. Und schauen wir mal, ob er es erfolgreich deployen kann. Ja, also nichts Besonderes, sondern ich kopiere einfach übers Netzwerk. Schauen wir mal, ob er den Rechner hier findet. Quasi in das lokale Verzeichnis inetpub www.root der einzelnen Webserver kopiere ich rein, was er quasi auf diesem Netzwerk-Share hier findet. So, setzen wir das mal ab. Das ist meine Konfiguration, das ist mein Desired State, das, was ich mir wünsche. So, jetzt erzeugen wir daraus quasi dieses MOV-File oder diese drei MOV-Files für jeden Server einzeln, hier unten. Und die apply ich jetzt quasi gegen alle drei Nano-Server. Ja, er spricht quasi mit dem Local Configuration Manager mit dem entsprechenden Nano-Servern. Und die kriegen dann quasi die Datei rübergebrutzelt. Ja, die testen dann ihren Zustand so nach dem Motto, hey du, ich möchte eigentlich, dass du so aussiehst, dass du beziehungsweise diesen Inhalt hast. Ja? Und wenn er diesen Inhalt nicht vorfindet, dann würde er sich den normalerweise übers Netzwerk ziehen und dann in das Web Directory schmeißen. Aber ich glaube, hier hat er irgendwie ein bisschen Probleme. Network Path was not found. Weiß nicht, vielleicht ist es Namensauflösung. Also schauen wir mal, nee, selber Fehler. Irgendwas klappt gerade mit der Namensauflösung nicht. Ja, theoretisch wäre dann das Ziel, dass dann hier auch für die einzelnen Webserver ein anderer Content dann angezeigt wird. Ja. Okay, sorry für die Demo, die nicht geklappt hat. Ich habe auch ein bisschen festgestellt, dass eigentlich die Netzwerk bei dem TP5er-Bild bei mir zumindest in meinem Environment ein bisschen instabiler war. Ich hoffe, die machen da noch was dran. An den Treibern kann es eigentlich jetzt nicht unbedingt liegen, weil die Sachen sind jetzt hier in einem Private-Netzwerk. Aber momentan eben hier noch ein bisschen, habe ich mit den Namensauflösungen ein bisschen Probleme. Ja. Ein Versuch noch irgendwie, ob er beim Neustart, sage ich jetzt mal, das noch hinkriegt. Weil selbst da würde der Local Configuration Manager quasi hergehen und sagen irgendwie, okay, ich mache nochmal einen neuen Abgleich, check nochmal, ob das System so passt. Naja, beim nach dem Neustart hat es funktioniert und er hat quasi meine Wunschkonfiguration dann auf die einzelnen Server dann übertragen. Okay. Damit danke fürs Zuhören. Entschuldigen Sie das Überziehen. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen was für Sie mit dabei. Bin natürlich noch für Fragen da. Machen Sie es gut. Mich hat es gefreut. Ich hoffe, für Sie war es ein wertvoller Tag. Machen Sie es gut und man sieht sich. Danke.